Endlich Mittagspause, denkt sich Andreas, als er mit seinem Rettungswagen gerade auf dem Weg zurück zur Rettungswache ist. Sie haben den letzten Einsatz beendet und er freut sich jetzt auf sein Mittagessen. Doch dazu kommt es erstmal nicht. Auf dem Weg zur Rettungswache bekommt der Fahrer des Rettungswagens noch einmal einen Einsatz. Schon beim Stichwort auf dem Melder stockt Andreas der Atem. Kind kontra Straßenbahn steht dort. Zu diesem Zeitpunkt ahnt er noch nicht, dass dieser Einsatz sein Leben, aber auch das Leben vieler anderer Menschen entscheidend verändern wird. Er schaltet sofort Blaulicht und Martinshorn an und fährt, so schnell er kann, zur Einsatzstelle. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Und plötzlich Krise. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der heutigen Folge machen wir eine kleine Zeitreise. Wir springen zurück ins Jahr 1994, als das weltweit erste Kriseninterventionsteam gegründet wurde. Von Andreas Müller-Züran. Er ist Gründer der Krisenintervention und mein heutiger Gast. Andreas Müller-Züran ist bis heute selbst für Betroffene im Einsatz und begleitet diese in Akutsituationen. Darüber hinaus ist er als Fachberater für die Bundesbehörden tätig und er treibt die psychosoziale Notfallversorgung in Deutschland weiter voran. Andreas arbeitet neben der Betreuung von direkt Betroffenen auch im Bereich der psychosozialen Notfallversorgung von Einsatzkräften für die Bayerische Polizei und für Teile der Bundespolizei. Mit Andreas konnte ich für die heutige Folge einen absoluten Experten in Sachen psychosozialer Akuthilfe gewinnen. Mit ihm schaue ich nicht nur zurück zur Gründung der Krisenintervention, sondern auch in die Zukunft. Wir sprechen darüber, was sich Andreas in Sachen Weiterentwicklung noch wünscht und was er vorantreibt. Außerdem sprechen wir über die Eignung zur Arbeit in der Krisenintervention und darüber, was es braucht, aber auch darüber, was in diesem Ehrenamt gefährlich werden kann. Ich freue mich sehr, dass ihr in die heutige Folge reinhört. Vergesst nicht, auch dem Instagram-Kanal von Und plötzlich Krise zu folgen, damit ihr keine Infos verpasst. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn ihr diesem Podcast eine gute Bewertung hinterlasst und wenn ihr ihn mit euren Freunden, Verwandten und allen Interessierten teilt. Mein Name ist Florian D. Weber. Ich arbeite selbst seit vielen Jahren in verschiedenen Bereichen der Krisenintervention und der Suizidprävention und ich freue mich, dass ihr diesen Podcast hört. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß bei der heutigen Folge mit Andreas Müller-Züran. Und plötzlich Krise.
Mir war nur klar, dass wenn die Mutter Zeugin werden muss, wie ihr Sohn zu Tode kommt durch einen Unfall, dass das etwas ist, was diese Mutter ein Leben lang begleiten wird. Ich habe dann damals mich, weil mir die Frage immer wieder gestellt wurde, welche Erfahrung steckt denn dahinter, dass du dich überhaupt mit dem Thema beschäftigt hast, habe ich dann, einen Einsatz immer wieder erzählt, der real auch so stattgefunden hat, den ich aber gleichzeitig auch als Gründungsmythos bezeichnen möchte. Also nicht Mythos im Sinne von, dass das ausgedacht ist, sondern Mythos, weil das einfach nochmal mehr erklärt als der Einsatz selbst. Ich war damals als Rettungsassistent, Fahrzeugführer auf einem Rettungswagen. Ich erinnere noch, dass ich zur Mittagspause eingerückt war in die Rettungswache, also gerade beim Mittagessen war, dann alarmiert wurde auf ein Meldebild, dass ein, ja, dann schon auch als hauptamtlicher Rettungsdienstmitarbeiter schon irgendwie ins Nachdenken bringt oder jedenfalls ein bisschen unter Druck setzt, nämlich Kind unter Straßenbahn hieß das Meldebild. Ich war dann das erste Fahrzeug, das an der Einsatzstelle eingetroffen ist. Das war nicht allzu weit weg von meiner Rettungswache, quasi ein bisschen ums Eck. Ich habe eine Situation vorgefunden, wo ich dann ein Kind, einen etwa 6-7 Jahre alten Jungen, aus dem Gleisbett unter der Straßenbahn herausgehoben habe. Habe auch schon sofort gemerkt, dass der Kopf, wie man das medizinisch nüchtern so formuliert, abnorm beweglich ist. Also wir würden das, also laienhaft formuliert, sagt man, das Genick ist gebrochen gewesen von dem Kind. Hatte ansonsten keine größeren ausgedehnten Verletzungen, irgendwelche, also keine Amputationsverletzung, wie es ja auch zu befürchten ist, wenn ein Mensch von der Straßenbahn erfasst wird. Ich habe dann natürlich sofort mit der Reanimation trotzdem begonnen. Ich habe also nicht den Tod festgestellt, trotz der Verletzung, die mit dem Überleben nicht vereinbar war, die ich wahrgenommen habe. Wir haben dann reanimiert mit dem Kollegen zusammen, also Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt. Dann kam relativ bald der Notarzt und ein Kindernotarzt, den es damals auch schon in München gab. Die Feuerwehr kam und so weiter. War eine große Einsatzstelle. So nach 20 Minuten habe ich mich auslösen lassen, habe dann die Anmeldung im Krankenhaus übernommen, weil wir gesagt haben, auch wenn das Kind das nicht überleben wird, wir dürfen im Rettungsdienst bekanntlich keine verstorbenen oder als verstorben deklarierte Menschen transportieren. Haben also gesagt, dass wir das Kind unter laufender Reanimation ins Krankenhaus transportieren. Übrigens eine Indikation, die praktisch kaum zu überleben ist. Da geht es eben ganz häufig um die Frage, will man einen Verstorbenen, den Leichnam eines Verstorbenen an der Einsatzstelle zurücklassen oder ist das nicht für alle Beteiligten irgendwie der sinnvollere Weg, diesen Verstorbenen dann doch noch irgendwie ins Krankenhaus zu transportieren? Also laufende Reanimation ins Krankenhaus. Ich habe das am Funk geregelt. Mir ist dann aufgefallen, dass es da eine Frau gab, die etwas abseits stand, die zur Einsatzstelle offenbar einen klaren Bezug hatte. Die Frau stand alleine da mit mehreren Einkaufstaschen, die um sie herum standen. Ein Polizeibeamter, glaube ich, hatte dann auch die Personalien von der Frau aufgenommen. Ich bin auf die Frau zugegangen und habe sie gefragt, in welchem Verhältnis sie zu diesem Ereignis hier steht, warum sie hier steht. Und dann sagte sie mir, das sei ihr Junge, ihr Sohn, der da gerade medizinisch versorgt wird, und erzählte mir dann, dass sie mit ihrem Sohn, der auf einem kleinen Fahrrad fuhr, diese Straße, diese große Ausfallstraße in München, eine vierspurige Straße, in deren Mitte die Straßenbahngleise verlegt sind, heute noch ist das genau die Stelle, hat sich bis heute nicht verändert, gegangen wäre mit vom Einkaufen nach auf dem Heimweg, ihr Sohn auf dem Fahrrad über die grüne Fußgängerampel rüber gefahren ist. Heute noch steht an der gleichen Stelle ein Schild, über das man selbst als Erwachsener, meine ich, nachdenken muss, wenn man es liest, nämlich Signal gilt nicht für Tram. Das ist also heute noch das beliebte Warnschild dafür, dass eine grüne Fußgängerampel zwar die Fahrstreifen für die Autos sichert, aber nicht die Straßenbahn, die in der Mitte der Straße da verlegt war. Ja, das Kind ist dann also von der Straßenbahn frontal erfasst worden, und die Frau, die Mutter des Kindes, sah das mit Schrecken, war dann aber halbwegs fälschlicherweise beruhigt, weil halt so viele Einsatzkräfte sich um ihren Sohn kümmerten. Und sie ahnte noch nicht, dass ihr Sohn das nicht überleben wird. Mir war dann klar, dass ich das ihr jetzt auch an der Stelle so nicht sagen kann, weil ja noch die Maßnahmen am Laufen waren. Ich aber das Gefühl hatte, diese Frau muss irgendwie jetzt in der Nähe von ihrem Sohn bleiben, spätestens dann, wenn der für tot erklärt wird, dass sie dann in der Nähe ihres Sohnes ist. Das war eine Intuition von mir. Ich habe dann dafür gesorgt, dass der Kollege den Transport in dem Notarztwagen begleitete. Ich habe dann selber, der Grund ist dafür, dass ich damit einen Anlass hatte, mit meinem Rettungswagen hinter dem Notarztwagen herzufahren, und ich habe die Mutter dann in mein Fahrzeug mit reingenommen. Das kam dann noch der Vater dazu, der irgendwie da verständigt wurde. Ich habe also die beiden dann hinter dem Notarzt hergefahren, und als wir dann in der Kinderklinik eingetroffen waren und tatsächlich dann im Schockraum die Wiederbelebungsmaßnahmen erfolglos eingestellt wurden, dann hat die Eltern an das Pflegepersonal im Krankenhaus in der Nothilfe übergeben. Wie es dann für die weitergegangen ist, kann ich nicht sagen, weil das war dann auch nicht mehr meine Aufgabe. Ich denke aber, dass die sich irgendwie um diese Eltern dann doch auch gekümmert haben werden. Also das hoffe ich jedenfalls. Genau, diesen Einsatz, den beschreibe ich dann einfach, weil der sehr gut auf den Punkt bringt, worum es eigentlich uns in der Arbeit in der psychosozialen Akuthilfe geht, nämlich Augenzeugen, die körperlich unverletzt von dem Ereignis, aber biografisch sehr stark betroffen sind, diese Augenzeugen nicht sich selbst zu überlassen, sondern sie in den Fokus zu nehmen, ihre Bedürfnisse zu erkennen und ein Stück weit dazu beizutragen, dass mit dem Schlimmen, das nicht hat vermieden werden können, dass sie mit diesem Schlimmen und mit diesen Eindrücken dann doch irgendwie weiterhin in Zukunft leben können. Ich möchte mal so ganz reduziert vielleicht formulieren. Das kann man auch noch differenzierter ausformulieren, was wir da eigentlich tun in der psychosozialen Akuthilfe. Aber das ist so diese Erzählung des Gründungsmythos, dieser Einsatz, der real passiert ist. Der war allerdings schon einige Jahre vorher. Wenn ich das richtig erinnere, war der 1988, 89 so in der Kante.
Aber das ist ja das ganz, ganz Spannende und irgendwie ja auch, ja, eigentlich dramatisch ist es nicht, aber es wirkt so ein bisschen dramatisch, weil du stehst ja genau vor diesem Problem, das du gerade beschrieben hast, damals als Rettungsassistent oder heute als Notfallsanitäter, Notfallsanitäterin. Du siehst dieses Leid und du weißt ja auch, was da passieren wird, sobald das Kind für tot erklärt wird. Und trotzdem ist es deine Aufgabe als Mitarbeiter des Rettungsdienstes dann weiterzuziehen, weil es natürlich Richtig. Andere Notfälle gibt, die auf dich warten. Das heißt, selbst wenn du das gewollt hättest in dieser Situation und auch wenn du dir das zugetraut hättest, hätte das eine sehr starke Limitierung gehabt, weil es einfach nicht geht. Es geht ja auch bis heute nicht. Der Rettungsdienst kann nicht 3 Stunden vor Ort bleiben.
Das ist die Frage. Also das möchte ich schon mal in Frage stellen. Es ist so, wie du es beschreibst. Also du beschreibst die Realität, die Tatsachen. Ich hatte damals tatsächlich die Idee, dieses Kit, diese Einrichtung, in der dann diese Menschen speziell wahrgenommen werden, hatte ich gegründet, muss ich ehrlich sagen, heute mit einer Illusion, nämlich, dass diese Gründung vorläufig ist und irgendwann nicht mehr notwendig ist, weil damals das Berufsbild Rettungsassistent ja sich damals profilierte und ich eigentlich die Idee hatte, dass jeder Rettungsassistent, jede Rettungsassistentin eine Grundausbildung bekommt, nicht nur in der Versorgung der notfallmedizinischen Abläufe, der Reanimation, sondern auch eine psychosoziale Kompetenz vermittelt bekommt, die dann diese Einsatzkraft des Rettungsdienstes in die Umsetzung bringt und das selbstverständlich zur Versorgung, zur notfallmedizinischen Versorgung dazugehört, auch diese psychosoziale Dimension in den Blick zu nehmen. Vielleicht nicht, wie du das gerade sagst, mit 3 Stunden, aber doch wenigstens mit 1 Stunde. Dann müsste man halt entsprechend die Vorhaltung erhöhen und es müsste klar Aufgabe des notfallmedizinisch tätigen Teams sein, auch diese psychosoziale Dimension mit im Blick zu nehmen. Das war eine Illusion. Also an der Stelle, es war nur damals tatsächlich von mir anders gedacht, weil mir ging es auch wesentlich darum, das Berufsbild des Rettungsassistenten zu profilieren. Und aus der Diskussion, die es damals schon gab im Bereich der Pflege, war mir sehr schnell deutlich, dass gerade auch bei Pflegekräften, die sich damals auch professionalisierten, die psychosoziale Dimension oder psychosoziale Kompetenz das Pflegepersonal selbstverständlich für sich auch mit beansprucht hat. Mhm. Und das ja auch im Rahmen der Approbationsordnung weder bei Ärzten noch im Spezielleren bei Notärzten die psychosoziale Dimension tatsächlich irgendwie mit heilkundlichem Handeln in Zusammenhang gebracht wurde. Das heißt also, das hätte damals zum Profil nicht nur der Pflegekraft, sondern auch des Rettungsassistenten, der Rettungsassistentin auch werden können. Hat sich nur im Ansatz durchgesetzt. In der Notfallsanitäterausbildung, meine ich, sind ein paar Inhalte zu finden, hat sich aber bei weitem nicht in dem Bereich so etabliert, wie ich mir das gewünscht hätte.
Also wo ich total bei dir bin, ist das auch, also diese Einschätzung teile ich auch aus den ganzen Einsätzen, die ich gemacht habe, dass es eine Grundkompetenz in psychosozialer Notfallversorgung, die bräuchte es und ich kann nicht sagen, ob es die möglicherweise gibt. Ich kann aber aus vielen Einsätzen schon schildern, wie dankbar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rettungsdienstes waren, dass das Kriseninterventionsteam kommt, weil sie total überfordert sind mit der Situation. Oder jetzt ganz kürzlich einen Einsatz erlebt, in dem eine Notärztin wirklich uns gesagt hat, also wir müssen unbedingt bei der zu Betreuenden bleiben, die dreht völlig durch, die weiß gar nicht, wohin mit sich und wir kamen in diese Situation rein und es war eine völlig ruhige Situation. Also natürlich war die Dame aufgelöst, aber es war eine aus unserer Sicht eine völlig falsche Einschätzung der Notärztin, die wahrscheinlich aus eigener Unsicherheit kommt. Und deswegen, das teile ich absolut, dass es irgendwie so eine Grundlage bräuchte. Nichtsdestotrotz hast du natürlich eine Problematik auch angesprochen, wenn du den Rettungsdienst damit jetzt auch noch beauftragst, dann brauchst du natürlich eine andere Vorhaltung, denn in der Zeit, in der die dann gebunden sind, können natürlich keine anderen Notfälle gefahren Richtig. Werden. Genau. Und insofern ist es zwar, du hast das Illusion genannt, aber das, was aus dieser Illusion entstanden ist, das ist ja eigentlich total genial, weil das ist ja das Kriseninterventionsteam, wie wir es, und da ist auch klar unterschiedliche Art und Weisen, wie es gehandhabt wird in unterschiedlichen Bundesländern, aber das Kriseninterventionsteam, so wie es es heute gibt, als eigene Einsatzeinheit oder jetzt wie hier in Freiburg als Arbeitskreis.
Ja, es hat so 2 Seiten. Also problematisch finde ich an dieser damals sehr innovativen Idee bis heute, dass sozusagen Aspekte des humanitären Handelns, ich würde mal die psychosoziale Notfallversorgung, die psychosoziale Akuthilfe im Besonderen, eigentlich ist humanitär motiviert, finde ich grundsätzlich nicht günstig, wenn die an Experten für das Humanitäre abdelegiert wird. Also dass es Fachleute gibt, die das übernehmen. Eine Nachdenklichkeit möchte ich in dem Zusammenhang erwähnen. Ich denke nämlich an das Personal selbst. Ich glaube, selbst wenn die Hinterbliebenen, also in unserem konkreten Beispiel die Mutter, von meiner Zuwendung nicht profitiert hätte, habe auf jeden Fall ich profitiert davon. Mhm. Also das heißt, ich glaube, wir diskutieren ja auch immer wieder das Belastungspotenzial der Notfallmedizin im Hinblick auf das Personal, das in der Notfallmedizin tätig ist. Und ich bin mir sehr sicher, beziehungsweise kann das auch mit Studien belegen, dass eine erhöhte psychosoziale Kompetenz des Einsatzpersonals aus der gesamten Gefahrenabwehr übrigens, das betrifft ja auch übertragen natürlich die Kollegen aus der Feuerwehr, die Einsatzkräfte aus der Feuerwehr, genauso wie die Einsatzkräfte aus der Polizei, dass eine eigene fundierte psychosoziale Basiskompetenz zumindest, auch dazu beiträgt, eigenes Belastungserleben zu reduzieren. Das ist ein Ansatz, den wir auch in der Polizei umsetzen. Also wo wir Einsatzkräfte aus der Polizei versuchen, kompetent oder nicht nur versuchen, sondern tatsächlich kompetent machen, auch psychosoziale Themen bei betroffenen Menschen, von Notfällen betroffenen Menschen, gerade auch Gewalterfahrung zum Beispiel, in die Umsetzung zu bringen. Das tut ihnen selber gut und würde von daher schon einen Sinn machen, ganz unabhängig von der Frage, wie das dann bei den Betroffenen ausgeht, bei den Menschen aus der Bevölkerung. Von daher ist es schade, also möchte ich einfach diesen Gedanken nochmal so auf den Punkt bringen, dass wenn psychosoziales Handeln humanitär motiviert ist und wenn man heute junge Kolleginnen und Kollegen fragt, die sich in die Ausbildung begeben, dann wollen sie ja den Menschen helfen. Mhm. Und helfen heißt ja was Umfassendes. Also helfen heißt ja nicht nur, Vitalfunktionsmechaniker zu sein, also den Patienten medizinisch körperlich angemessen zu versorgen, also eben nicht nur die Vitalfunktionsmechanik zu beherrschen, sondern auch darüber hinaus heißt helfen ja immer auch, beinhaltet und umfasst immer auch die psychosoziale Dimension, wie es ja übrigens auch die WHO auch definiert. Also von daher ist es ein Stück weit schade. Ich würde, sagen wir mal so, heute würde ich das so sehen, das eine tun und das andere nicht lassen. Also ich glaube, es ist für das sowohl für die betroffenen Menschen wie aber auch für die Einsatzkräfte gut und sinnvoll, wenn sie eine Basiskompetenz haben. Aber das stößt natürlich auch an fachliche Grenzen. Du hast die 3 Stunden schon angesprochen, die man dann bleiben müsste. Da macht es dann Sinn, tatsächlich Spezialisten zu holen, auch in speziellen Fragestellungen. Also was ist denn, welche Bedürfnisse haben denn Hinterbliebene nach Selbsttötung? Welche Bedürfnisse haben denn Menschen, die Zeuge werden müssen, wie ein Kind stirbt? Das sind nochmal speziellere Fragestellungen, die tatsächlich über eine allgemeine Basiskompetenz bei Einsatzkräften dann hinausgeht, vor allem wenn es dann um die Vernetzung auch zur psychosozialen Einrichtung geht. Also der lange Rede, kurzer Sinn. Es macht auf der einen Seite Sinn, Experten für die psychosoziale Akuthilfe auszubilden und vorzuhalten und in die Notfallmedizin zu integrieren. Auf der anderen Seite heißt das aber nicht, dass die anderen Einsatzkräfte jetzt des Rettungsdienstes nichts weitermachen als Vitalfunktionsmechanik, sondern auch eine psychosoziale Kompetenz entwickeln und das dann übergeben, also die Situation übergeben an die häufiger erst später eintreffenden Kolleginnen und Kollegen aus der psychosozialen Akuthilfe.
Genau, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, den du da jetzt wieder ansprichst, denn ich mache es einfach auch das am Beispiel Freiburg fest. Unser Ziel ist, dass wir 30 Minuten, nachdem wir alarmiert sind, an der Einsatzstelle sind. Wenn das im Stadtgebiet ist, schaffen wir das, glaube ich, in wahrscheinlich 98% der Fälle schaffen wir das. Ist das aber außerhalb des Stadtgebiets, und jetzt haben wir hier in Freiburg eben mit dem Umland ein sehr, sehr großes Gebiet, dann wird es alleine von der Fahrzeit schon schwer, weil du beispielsweise von Freiburg bis Breisach, was an der französischen Grenze liegt, für alle, die das nicht wissen, das sind 30 Minuten Fahrzeit, da wird es dann schon schwer. Und in diesem, was häufig passiert ist in diesen 30 Minuten, ist der Rettungsdienst natürlich schon weg. Und jetzt plötzlich hast du natürlich eine totale Lücke. Im besten Fall kann der Rettungsdienst vor Ort bleiben, aber das heißt noch lange nicht, dass die dann ein gutes Gespräch zustande bekommen, sondern das haben wir wirklich, oder habe ich oft auch erlebt, dass sie einfach unfassbar dankbar sind, dass wir kommen, weil sie selber von sich aus auch sagen, wir können hier mit dieser Situation gar nicht umgehen. Zuletzt, also 2 Beispiele dazu, weil ich mit dir gleich nämlich über diese Ausbildung auch sprechen möchte. 2 wirklich Einsätze, wie sie unterschiedlicher nicht hätten sein können. Beides war eine Überbringung von Todesnachrichten mit der Polizei. Und auch bei der Polizei, ich weiß nicht ganz genau, wie das heutzutage ist, hat aber diese psychosoziale Komponente, zumindest hier in Baden-Württemberg, keine ganze Ausbildungswoche, sondern das ist, wenn dann, ein ganz kleiner Teil. Und trotzdem müssen Polizistinnen und Polizisten so eine Todesnachricht überbringen. Und die Reaktion war in beiden Fällen, glaube ich, ähnlich. Das ist natürlich sofort geweint worden. Es ist sehr laut geworden, weil die Leute natürlich völlig geschockt sind, laut weinen, teilweise schreien. Und der eine Polizist hat mich und meine Kollegin angeguckt und hat gesagt, Rettungswagen, oder? Und dann waren wir total verwundert, weil wir dachten, das ist die normalste Reaktion. Nein, kein Rettungswagen, ganz und gar nicht. Und ich war in einem anderen Einsatz und
da war ein Polizist und der hat diese Todesnachricht überbracht. Und da habe ich mich wirklich nach einer halben Stunde gefragt, warum ich eigentlich hier bin. Denn der hat es sowas von gut gemacht und der hat es so gut aufgefangen und eine unfassbare Empathie an den Tag gelegt, wo ich wirklich gedacht habe, ja, es bräuchte mich jetzt hier gerade nicht. Ich könnte jetzt hier gehen und der würde das genauso gut machen und könnte hier auch diese komplette Betreuung übernehmen. Interessanterweise war ich im gleichen Einsatz nicht länger als die Polizei. Wir sind dann gemeinsam auch wieder gegangen. Ja.
Genau.
Und da stellt sich mir aber so ein bisschen die Frage, Andreas, gibt es einfach Grundvoraussetzungen, die man mitbringen muss, um in der psychosozialen Akuthilfe arbeiten zu können? Und haben manche die und andere nicht? Oder ist das was, was man lernen kann? Was ist da dein Eindruck?
Auch hier wieder so ein sowohl als auch, das vielleicht als knackige, bündige Antwort nicht sehr attraktiv ist, aber da sehe ich so beides. Ich komme da gleich drauf, auf deine Frage direkt zu sprechen. Mir wäre noch ergänzend ein Hinweis sehr wichtig, nämlich der Paradigmenwechsel, der darin besteht von der Vitalfunktionsmechanik. Natürlich muss eine Reanimation sachgerecht und fachgerecht und effizient erfolgen, gar keine Frage. Also hier geht es nicht um eine konkurrierende Zielvorstellung, sondern hier geht es tatsächlich um eine Ergänzung. Also das Beste wäre ja, dass diese Reanimation erfolgreich verläuft, auch für die Betroffenen, die dann eben nicht zu Hinterbliebenen werden, sondern zu Angehörigen, also Angehörige bleiben. Das wäre ja das, was wünschenswert ist. Also von daher gibt es da überhaupt gar keinen Zielkonflikt. Und trotzdem stellt natürlich das Einstellen, das erfolglose Einstellen der Reanimation und dann der Übergang in eine psychosoziale Versorgung tatsächlich ein Paradigmenwechsel für das Personal da, dass manchen, und da sind wir jetzt bei der Frage, was ist erlernbar, was hat man als Persönlichkeit drauf, schwerer fällt, anderen weniger schwerer fällt. Ich meine festzustellen, dass gerade Personal im Rettungsdienst, aber auch sonst in der Gefahrenabwehr, wie du angesprochen hast, auch in der Polizei, das Personal, das erfahren ist, Einsatz erfahren ist und jetzt sich um die konkreten Maßnahmen der Vitalfunktionsmechanik, also der Reanimation, der notfallmedizinischen Versorgung, nicht mehr im Detail Gedanken machen muss, sondern das beherrscht und sicher beherrscht und mit viel Erfahrung beherrscht, dass dieses Personal mehr Ressourcen hat, die psychosoziale Dimension dieser Situation, in der sie tätig werden, wahrzunehmen. Also sind einfach mehr Ressourcen da, weil sie nicht so im Stress sind. Und das sind dann auch häufig die, also die Einsatzerfahreneren, die dann auch diesen Schritt machen, tatsächlich weg nur von der notfallmedizinischen Versorgung im engeren Sinne hin zu einer psychosozialen Zuwendung zu den Betroffenen. Das Problem, und da sind wir jetzt bei der Ausbildung, besteht natürlich darin, dass nicht alle Maßnahmen einer qualifizierten oder auch effektiven, fachlich gesicherten psychosozialen Akuthilfe, dass diese Maßnahmen nicht unbedingt intuitiv nachvollziehbar sind. Also wer, ich sag mal, nach Gefühlen und Wellenschlag betreut, macht das aufgrund seiner Intuition. Ich möchte mal ganz vorsichtig so formulieren, du hast den Begriff der Empathie verwendet, ja. Es ist aber nicht alles, was psychotraumatologisch empfehlenswert ist in diesen Situationen, sozusagen einem in die Wiege gelegt, wenn ich es mal so sagen darf. Psychotraumatologie, andersrum formuliert, ist immer wieder an bestimmten Stellen auch kontraintuitiv. Also folgt nicht so automatisch einer Logik, die man sich vielleicht dann so denkt. Also das heißt, natürlich braucht es sowas wie Interesse an einem anderen Menschen. Überhaupt, es braucht eine Wahrnehmung bei den Einsatzkräften für das Bedeutsame dieser Situation, in der sie gerade tätig sind. Auf der anderen Seite braucht es aber auch etwas Wissen. Also ich möchte es mal fast ein bisschen ironisierend formulieren, Wissen schadet nicht. Das heißt also, wenn ich weiß, wie ich eine Todesnachricht angemessen überbringe, wenn ich weiß, wie ich mich einer Mutter zuwende, die ihr Kind gerade verloren hat, die ihr totes Kind vielleicht sogar in den Armen hält, wenn ich da ein bisschen auch Wissen dazu habe, also mehr oder weniger gesichertes Wissen habe, dann ist das für mich auch ein wichtiger Leitfaden und ich kann mehr Kompetenz zum Tragen bringen, als wenn ich einfach nur als Grundlage Intuition habe, Empathie, so wichtig das ist, gar keine Frage. Ja. Also hier deutlich ist sowohl als auch. Ja.
Da finde ich, gibt es eigentlich ganz gute Beispiele, die man genau in so einer Ausbildung zum Kriseninterventionshelfer, zur Kriseninterventionshelferin ja lernt. Denn ich glaube, was da so wirklich ein Beispiel ist, dass das, glaube ich, sehr gut greifbar machen kann für alle Hörerinnen und Hörer, ist so dieser Hang zu Floskeln, den man ganz, ganz schnell hat, weil man auch aus seiner eigenen Hilflosigkeit heraus ja agiert.
Genau.
Und dann nehmen wir genau den Fall, den du beschrieben hast eingangs. Die Mutter, es sieht ihr Kind, die sieht, dass noch reanimiert wird. Und wie schnell ist man jetzt in Floskeln und sagt, ja, die tun alles, das wird wieder gut.
Genau.
Ja, aber ich weiß nicht, ob es wieder gut wird. Oder nehmen wir den Beispiel, dann ist das Kind tatsächlich verstorben und dann kommt so eine Floskel, die sind sicherlich überspitzt. Ich hoffe, dass das niemand so sagen wird, aber die Zeit heilt alle Wunden.
Ja,
ja, genau. Das mag natürlich schon irgendwo stimmen, aber das ist ja gar nicht, was jemand in so einer Situation braucht.
Richtig.
Und da, glaube ich, ist tatsächlich, weiß ich nicht, ob dann das mit Empathie schon lösbar ist, weil auch Empathie, glaube ich, kann dazu führen, dass man solche Floskeln sagt oder Dinge sagt, die nicht passend sind, die in so einer Situation unangemessen sind. Aber was würdest du sagen, muss jemand mitbringen, der so eine Ausbildung machen möchte, der sagen möchte, also außer jetzt diesem Interesse an Menschen, das du schon angesprochen hast?
Auch auf die Frage gehe ich gleich ein. Ich bleibe gerade noch an einem etwas anderen hängen, was du gerade erwähnt hast, nämlich der Begriff der Hilflosigkeit. Also für mich ist die Wiederbelebung, die kardiopulmonale Reanimation, der Lernort von Notfallmedizin schlechthin, was Ohnmacht und Hilflosigkeit angeht. Ich möchte jetzt hier nicht die wissenschaftlichen Studien bemühen, die erklären, wie selten nur erfolgreich diese Wiederbelebung tatsächlich umgesetzt wird. Also da wird auch häufig eine Art von Allmacht von Notfallmedizin suggeriert, die so nicht da ist. Viele auch interessierte Laien der Medizin und der Notfallmedizin denken, das ist, wie soll ich sagen, der fatale Ausgang. Das heißt also, dass der Patient die Reanimation nicht überlebt, ist das Resultat eines fehlerhaften Handelns oder von irgendwelchen Besonderheiten der Situation. Nein, das ist leider die Regel. Ich denke, das ist schon mal der erste wichtige Punkt zu sehen, dass auch die Notfallmedizin und die Medizin an sich weder den Tod abschafft, noch den plötzlichen Tod gar abschafft, noch Herz, Überleben und Tod, sondern die Regel ist, dass eine kardiopulmonale Reanimation mal primär nicht überlebt wird. Das ist leider die Regel. Der Ausnahmefall ist der erfolgreiche Verlauf. Also das heißt, sich dieser Ohnmacht zu stellen, jetzt möchte ich das mal, jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber in das Bild übertragen von einem Schreiner, der einen Stuhl herstellt. Der hat eine ganz andere Erfolgserfahrung. Also ein Schreiner, der gelernt hat, wie man einen Stuhl oder einen Tisch baut, der setzt das erfolgreich um. Wenn ich als Rettungsassistent Notfallsanitäter unterwegs bin und die Erfahrung machen muss, dass bei 10 Reanimationen, die ich umsetze, 8 oder 7 primär erfolglos verlaufen, also sofort erfolglos verlaufen, was macht das denn mit mir? Was macht das mit uns als Einsatzkräften, in solchen Situationen immer wieder mit dieser Art von Ohnmacht und Hilflosigkeit konfrontiert zu werden? Und genau aus dieser Erfahrung heraus, vor allem dann, wenn sie wenig reflektiert ist, entwickelt sich dann so eine Tendenz zu diesen Floskeln, die du gerade erwähnt hast, die fatal sind und komplett an den Bedürfnissen der betroffenen Menschen vorbeigehen und mehr mit dem zu tun haben, der sie formuliert, also mit den Einsatzkräften, die mit dieser Art der Ohnmacht konfrontiert werden, als dass das tatsächlich die Situation der Betroffenen, der Hinterbliebenen trifft. Ich denke, da würde ich mir auch wünschen, dass die Ausbildung von Personal in der Notfallmedizin diesen Aspekt stärker auch mit ins Nachdenken über das eigene Handeln auch mit reinnimmt. Jetzt die Frage, du hast die Frage gestellt, ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, Entschuldigung, aber das war mir noch, diese Anmerkung war mir noch wichtig. Also dieser Lernort ich nenne das funktionaler Hilflosigkeit, weil es keine Hilflosigkeit ist, die in dir als Notfallsanitäter oder in mir als Rettungsassistent liegt, dass ich mit dem linken Fuß aufgestanden habe und irgendwas fehlerhaft gemacht habe, sondern funktionale Hilflosigkeit bedeutet, dass auch dann, wenn alles korrekt getan wird, auch die Abläufe vielleicht ziemlich ideal sind, die verschiedenen Vernetzungen, die ja notwendig sind in einem Notfall, damit dann überhaupt das Einsatzpersonal vor Ort kommt und die Maßnahmen beginnt und so weiter. Also auch wenn da alles optimal läuft, ist es ein Lernort leider von Ohnmacht und Hilflosigkeit. Als solches müssen wir es feststellen. Das ist kein Defätismus, ja. Also das ist keine defätistische Kritik an der Notfallmedizin. Es macht trotzdem Sinn zu reanimieren und zwar jedes Mal aufs Neue, gar keine Frage. So, also jetzt zu deiner Frage, was sind welche Persönlichkeitsstruktur oder wie muss denn ein Mensch strukturiert sein, um sich mit solchen Situationen auseinanderzusetzen? Ich glaube, was sehr wichtig ist.
Oder muss das überhaupt oder kann das wirklich vielleicht jeder und jede lernen? Also
Ich glaube, da gibt es Teile, die jeder lernen kann. Es gibt andere Anteile, die muss man entwickeln. Mhm. Oder die muss auch eine Person mitbekommen. Also ich kann mir wenig vorstellen, kaum vorstellen, dass in der Notfallmedizin Menschen arbeiten, die den Menschen komplett versachlichen und vergegenständlichen. Ich glaube, dass jeder Mensch aufgrund seiner Empathiefähigkeit zumindest grundlegend in der Lage ist, sich vorzustellen, was es bedeutet. Ich sag mal, als Partnerin eines Mannes von der Arbeit nach Hause zu kommen und den Mann dann stranguliert in der eigenen Wohnung auffinden zu müssen, als ein drastisches Beispiel für eine Form von Selbsttötung, wie sie leider immer wieder stattfindet, tagtäglich bei uns in Deutschland zigmal stattfindet. Also da muss ich, glaube ich, nicht ein ausgeprägtes Empathiefähigkeit haben, um mir vorzustellen, dass das für die Frau, die nach Hause kommt und in so eine Situation hineinkommt, eine Erfahrung ist, die sie ein Leben lang prägt und die mit der sie, wo sie viel psychische Energien brauchen wird, um mit dem Schlimmen, das sie da erfahren musste, zu leben. Und trotzdem geht es schon auch darum, sich selber auch in solchen Situationen ein Stück weit zurückzunehmen. Also zum Beispiel nicht an bestimmten Stellen dann schon auch dominant aufzutreten und durchaus auch direktiv. Das ist ja immer so ein, wir kommen ja aus der Gesprächspsychotherapie, haben wir ja irgendwie so ein Ideal von non-direktiver Gesprächsführung manchmal im Kopf, die auf Rogers zurückgeht, die aber in unserem Arbeitsfeld nur sehr eingeschränkt aus meiner Sicht umsetzbar ist und auch umgesetzt werden sollte. Und trotzdem muss ich mich auch zurücknehmen in diesen Situationen. Es ist wichtig, dass ich ein paar Aspekte beachte, wie zum Beispiel die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit betroffener Menschen, dass ich der Versuchung widerstehe, Abhängigkeiten entstehen zu lassen zwischen mir und dem betroffenen Menschen. Also da gibt es schon einige Aspekte. Auf der anderen Seite aber auch in der Lage bin, eine Bindung zu dem betroffenen Menschen herzustellen. Also dieser betroffene Mensch sollte sich in dem Extrem der Situation bei mir gut aufgehoben fühlen, was auch immer das heißt. Das kann man ein Stück weit lernen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es wichtig, auch also da eine Persönlichkeitsstruktur zu haben, die da offen ist. Also zum Beispiel, dass der erste Kontakt häufig gar nicht über das gesprochene Wort passiert, sondern ganz häufig über Blickkontakt erstmal entsteht. Also das heißt auch sehr offen zu sein für unterschiedliche Formen von Kommunikation, die durchaus nicht nur in der Sprache liegt, sondern auch oft im Teilen von sprachloser Dauer. Also auch Sprachlosigkeit auszuhalten. Also es gibt sicher so ein paar Aspekte, die mit Versuchung zu tun haben im negativen Sinne, also wo solche Betreuungssituationen tatsächlich auch für den Betroffenen eventuell, wenn sie schlecht durchgeführt werden, umgesetzt werden, gefährlich werden kann, weil das, was hilft, falsch angewendet, natürlich auch schaden kann. Das gilt ja nicht nur für Medikamente, sondern das gilt auch fürs Handeln, fürs Wort, für alles, was wirksam ist in so einer Situation.
Fällt dir dazu ein Beispiel ein, wo du sowas mal erlebt hast oder wo du gesagt hast, oh, das ist jetzt potenziell gefährlich?
Also da geht es nicht nur um die Anwendung von Floskeln, sondern da geht es auch darum, zum Beispiel als Einsatzkraft der psychosozialen Akuthilfe nicht auch gegebenenfalls manchmal entschlossen, auch eine Situation zu strukturieren. Mhm. Mhm. Für mich ist ein Beispiel, ein Punkt, der natürlich auch immer wieder kontrovers diskutiert wird, aber wie steht's um die Frage Verabschiedung vom Verstorbenen, also Verabschiedung vom Leichnam?
Ja.
Wenn ich da einfach nur mit der Haltung da reingehe, na, das soll mal der Betroffene selber sich überlegen, ob er das will. Gerade im häuslichen Bereich, im öffentlichen Bereich ist das dann immer noch mal besonders herausfordernd. Aber die meisten Einsätze finden ja im häuslichen Bereich statt, dort, wo auch die meisten Menschen plötzlich und in dieser Weise unerwartet zu Tode kommen. Da spielt die Verabschiedung vom Verstorbenen, vom Leichnam eine zentrale Rolle. Und wenn ich das einfach nur abwarte als Einsatzkraft der psychosozialen Akuthilfe und damit rechnet, dass der Betroffene selbst das äußert, ist es genauso schlecht, wie wenn ich beim Betroffenen, beim Hinterbliebenen sowas formuliere wie eine Erwartung, also da vielleicht sogar Druck ausübe, dass der Betroffene sich vom Verstorbenen verabschiedet. Also gerade diese Fragestellung am Ende, also die Richtung, ja, die nicht gleich am Anfang oder selten am Anfang der Betreuung sich stellt oder der Akuthilfe sich stellt, sondern erst im Verlauf, da brauche ich eine klare Meinungsbildung dazu und vor allem muss ich wissen, wie man das umsetzt und ich muss es irgendwann thematisieren.
Ja. Ja,
das ist vielleicht nicht so ein drastisches Beispiel. Aber vielleicht kreisen wir da nochmal ein bisschen um deine Frage, die du da gerade gestellt hast. Ja,
weil das finde ich tatsächlich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, denn da muss man auch einfach anerkennen, und da sind wir, glaube ich, wieder bei genau dieser Reflexion, die du vorher schon angesprochen hast, jetzt in Bezug auf Rettungsdienstmitarbeitende, Notfallsanitäterinnen, Notfallsanitäter und so weiter. Weil was wir von der Krisenintervention ja wissen, ist, dass dieser Punkt kommen wird. Tod im häuslichen Kontext, dann wissen wir, hier wird irgendwann ein Bestatter oder eine Bestatterin stehen und dann wird sich genau diese Frage stellen. Und da bin ich komplett deiner Meinung, das ist auch was, worauf wir vorbereiten können oder sogar vorbereiten müssen und in das wir nicht einfach reinlaufen dürfen und sagen, haben wir jetzt vergessen. Nee, weil darauf kann man vorbereiten und kann mit den Betroffenen dann tatsächlich darüber sprechen, gehen wir gleich nochmal hin oder gehen wir nicht hin, denn da ist der Tod im häuslichen Kontext, wenn das einfach ein plötzlicher Tod ist, der jetzt mit wenig Gewalteinwirkung gegen den eigenen Körper zu tun hat, dann ist es vielleicht nochmal einfacher, weil der Leichnam möglicherweise aussieht, so wie man ihn gestern Abend noch beim ins Bett gehen gefunden hat. Aber das ist ja auch nicht der Standardfall. Und selbst da passiert ja nach dem Tod was mit dem Körper. Das heißt, da muss ich drauf vorbereiten. Und da bin ich voll bei dir, die Leute da einfach reinlaufen zu lassen, das wäre nicht in Ordnung, weil da haben wir diesen Wissensvorsprung und den müssen wir da auch einsetzen.
Richtig, genau. Und dafür gibt es Fachleute, die eine Ausbildung haben, um genau solche Dinge einerseits zu lernen, aber sie lernen es ja deswegen, um das dann auch in der Situation umzusetzen. Und es ist ja eben nicht so, dass wir bei Menschen tätig werden, die, also ich gehe regelmäßig zum Friseur, also wie wir alle, würde ich mal sagen, 4 bis 6 Wochen, 2 Monate, 3 Monate, wie auch immer das läuft. Das heißt, da habe ich eigene Erfahrung. Übrigens auch, wenn ich zum Zahnarzt gehe, da habe ich eigene Erfahrung, da kann ich Erfahrung sammeln. Die Menschen, bei denen wir tätig werden, die haben nicht die Gelegenheit, Erfahrung damit zu sammeln, was das heißt, wenn der Partner in der Wohnung verstirbt oder das Kind oder wer auch immer. Das heißt, wir werden hier bei Menschen tätig, die, das werden wir dann vielleicht auch nochmal psychotraumatologisch in den Blick nehmen, sich auch kognitiv gar nicht in der Weise zur Verfügung stehen, wie sie es unter normalen Umständen tun. Das ist jetzt ein kurzer Verweis auf die psychotraumatologischen Veränderungen bei Menschen, die das nochmal verstärken, dass Menschen hier sich oft mal zunächst sehr hilflos fühlen. Wer weiß denn, was passiert, wenn Einsatzkräfte aus dem Rettungsdienst in der eigenen Wohnung einen Angehörigen wiederbeleben? Wer weiß denn, was passiert, wenn diese Wiederbelebung erfolglos, frustran beendet werden muss, eingestellt wird? Wer weiß denn, was passiert, wenn dann Polizei kommt und wofür Polizei kommt? Wir haben in unserer Gesellschaft, sind wir Einsatzkräfte, wie das mal ein Kollege sehr schön formuliert hat, wir sind Perilethal-Experten. Also wir wissen das, wir kennen diese Abläufe. Wir wissen, dass wir in einer arbeitsteiligen Gesellschaft leben, wo wir eben nicht erst mit der Wiederbelebung beginnen und dann den Sarg aus dem Rettungswagen holen, um den Verstorbenen mitzunehmen. Also das ist jetzt eine Ironisierung, ja. Also das heißt, da greifen bestimmte Abläufe, die immer in so einer Situation greifen. Aber bei den Menschen, bei denen es passiert, die erleben das ja mit höchster Wahrscheinlichkeit zum ersten Mal und hoffentlich ja zum ersten Mal in ihrem Leben und auch hoffentlich zum letzten Mal in ihrem Leben. Also der plötzliche Tod ist ja nicht die Form von Sterben, wie wir sie uns in der Gesellschaft eigentlich wünschen würden. Es bleibt ja immer, also es ist ja immer Ausdruck davon, dass Tod nicht kontrollierbar ist, ja, also dass Tod nicht domestizierbar ist. Gerade der plötzliche Tod weist darauf hin und das ist ja mit auch ein Aspekt, weshalb wir da in besonderer Weise so ohnmächtig sind, ganz anders wie in der Palliativmedizin, wo wir uns auf den Prozess des Sterbens ganz anders auswirken können. Ja, das sind genau die Punkte und deswegen sind wir da auf Ausbildung angewiesen. Und vor allem sind wir darauf auch angewiesen, dass wir diese Ausbildung Menschen näher bringen, die nicht ihre eigenen Themen im Fokus haben, sondern die tatsächlich die Kapazitäten haben, in so einer Situation die Bedürfnisse der Betroffenen wahrzunehmen und sich auf die Situation auch kommunikativ, auf die Situation Betroffener von einem Notfall, vom plötzlichen Tod betroffener Menschen einzustellen. Und da ist sicher nicht jeder dazu in der Lage. Ja, es gibt ja auch ein paar Versuchungen in unserem Arbeitsfeld. Es hat natürlich immer was sehr Kapriziöses. Wir sind ja nur kurz, sehr intensiv bei den betroffenen Menschen. Wir begleiten ja keine längeren Prozesse, sondern wir versuchen ja eine erste Verarbeitung anzustoßen und so weiter. Also das hat schon einige Eigenheiten und ich habe über die vielen Jahre leider auch die Erfahrung machen müssen. Das betrifft sowohl die Seelsorge wie auch die Krisenintervention, dass da sich manchmal auch Menschen hineinbegeben in dieses Arbeitsfeld, von denen ich denke, die sind eigentlich nicht geeignet. Und als ich da noch Personalverantwortung hatte, kam es immer wieder auch mal zur wenn auch selten, zu der Situation, dass wir Kolleginnen oder Kollegen aus dem Arbeitsfeld zum Schutz der betroffenen Menschen entfernen mussten. Auch das passiert. Wenn ich 100 Einsatzkräfte in der psychosozialen Akuthilfe ausbilde, dann sind da leider 10 bis 15 dabei, die da reinrutschen und sich als aus welchen Gründen auch immer nicht geeignet herausstellen. Damit müssen wir leider umgehen.
Wie erkennst du sowas?
Da gibt es eine ganze Reihe von Verhaltensweisen, die dann auffallen. Ich denke, also wenn ich es ein bisschen versuche, abstrakter zu formulieren, allgemein zu formulieren, wenn jemand nicht in der Lage ist, sich auf die Situation von Betroffenen einzustellen, wenn jemand immer wieder seine eigenen Bedürfnisse in der Situation inszeniert und wenig lesen kann, was betroffene Menschen jetzt in der Situation brauchen, wenn Menschen oder Einsatzkräfte der psychosozialen Akuthilfe Algorithmen anfangen umzusetzen. Also ein notfallmedizinischer Patient profitiert in seiner Versorgung von der Umsetzung von Algorithmen, aber das eins zu eins, also nicht nur eins zu eins, das können wir nicht umsetzen in psychosoziales Handeln. Da geht es nicht um Algorithmen, da geht es nicht um Checklisten, die ich abarbeite, sondern da geht es darum, auch die Bedarfe und Bedürfnisse betroffener Menschen zu lesen, sie auch zu thematisieren gegebenenfalls und da sehr flexibel drauf einzugehen. Das heißt, ich erlebe Menschen in der Situation, die sehr schnell ein Bedürfnis haben nach Verbalisierung, also die reden möchten. Ich erlebe aber genauso auch Menschen, die erstmal denen die Sprache verschlagen hat, die sprachlos sind, die nicht reden. Ja, und wenn ich anfange, solche Menschen dann tot zu quatschen, das ist ein bisschen sehr bitter formuliert, fast makaber formuliert, aber wenn ich anfange, also aus meiner eigenen Hilflosigkeit heraus auf diese Menschen anfange einzuquatschen, dann verfehle ich da was ganz Wesentliches. Und jemand, der das eine vom anderen nicht unterscheiden kann, das nicht lesen kann in der Situation, den würde ich bitten, sich ein anderes schönes Ehrenamt zu suchen, aber vielleicht nicht unbedingt die psychosoziale Akuthilfe.
Da sprichst du jetzt gerade auch wieder einen ganz, aus meiner Sicht, ganz, ganz elementaren Punkt an. Ich erinnere mich da an meine eigene Ausbildung und so die eine Übung, die wir gemacht haben, war, glaube ich, sogar die erste, wo wir einen Betroffenen einfach auf einem Stuhl sitzen hatten und der Reihe nach sind alle anderen dahin und haben mal so eine Betreuungssituation simuliert, ohne jede Kenntnis zu diesem Zeitpunkt. Und was passiert ist, ist total spannend. Und aus dieser wirklich erstes Ausbildungswochenende habe ich für mich genau diese Frage mitgenommen, über die ich gleich spreche, weil was passiert ist, alle Leute sind hin und der Pascal, unser Ausbilder, der hat damals einfach nicht reagiert. Der saß einfach da, hat weiter leer in den Raum gestarrt und was passiert ist, dass die Menschen ihn angefasst haben, immer weiter auf ihn eingeredet haben, über Berührung versucht haben, Kontakt herzustellen und am Ende haben wir das aufgelöst und es ging in dieser Übung natürlich darum, einfach wie gut kann man auch Schweigen aushalten und ich erinnere mich noch daran damals, dass ich mir vorgenommen hatte, ich setze mich jetzt einfach daneben, biete das Gespräch an und dann sitze ich da und genauso habe ich das gemacht und dann hat der Pascal das eine Minute lang laufen lassen und diese Minute, die war unerträglich lange. Unerträglich lange, aber aus diesem eigenen Bedürfnis heraus, ich muss doch jetzt was tun, ich muss was tun, ich muss was tun. Und das ist aber total geprägt durch das eigene Bedürfnis. Und diese Frage habe ich mir damals wirklich für mich mitgenommen und stelle mir die bis heute im Einsatz, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist hier aber schon lange geschwiegen worden, genau. Was wäre denn eine Frage, die ich jetzt stellen könnte, frage ich mich mittlerweile immer zuerst einmal zurück, ist das gerade mein Bedürfnis, diese Stille aufzubrechen oder ist das wirklich eine Frage, die hier gerade Sinn ergibt und die man hier stellen muss? Und das ist tatsächlich was, finde ich, wo alle Menschen, die in der Krisenintervention, in der Akuthilfe tätig sind, sich wirklich immer wieder fragen müssen, stelle ich gerade mein eigenes Bedürfnis voran oder ist es das Bedürfnis des Betroffenen? Gleiches kannst du ja machen, wenn du gehst um 8 Uhr in den Einsatz und weißt genau, du hast um 13 Uhr einen Folgetermin. Ja, natürlich wird man um 12 Uhr irgendwann nervös und natürlich kann man dann als Einsatzkraft darauf hinwirken, diesen Einsatz zu beenden. Aber auch da muss ich mich fragen, tue ich das gerade, weil ich weg muss oder tue ich das, weil ich wirklich glaube, hier ist die Betreuung einfach beendet?
Ja.
Und das ist wirklich schwierig.
Genau, und Flo, das hat genau zwei Seiten. Bleib ich deswegen jetzt noch hier vor Ort, weil es mir selber gut tut? Oder bleibe ich vor Ort, genau, weil es die Betroffenen brauchen? Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und also ich ist methodisch vielleicht gar nicht so günstig, dass wir jetzt so über die negativen Aspekte sprechen in der psychosozialen Akuthilfe. Aber ein Punkt, der gar nicht geht in der psychosozialen Akuthilfe, ist jede Form von Distanzlosigkeit und Übergrifflichkeit. Wie du es gerade angedeutet hast, in den Körperkontakt zu gehen, einfach weil ich irgendwie eine Nähe zum Betroffenen suche. Das kann durchaus von von Mal zu Mal kann das durchaus sehr angemessen sein, ein Körperkontakt, aber da muss ich sehr, sehr, sehr dezent damit umgehen, extrem dezent. Also und es, weil die Menschen in diesen Situationen aufgrund der Psychotraumatologie oft sehr wenig in der Lage sind zu gestalten, auch sich zu schützen, aktiv zu schützen, ist, würde ich sagen, Übergrifflichkeit eine der größten Gefahren in der psychosozialen Akuthilfe. Und es hat auch was mit Übergrifflichkeit zu tun, wenn ich zum Beispiel so lange betreue, bis die Betroffenen mich loben oder dankbar sind für die Betreuung. Auch das erlebe ich manchmal. Also wer in der Situation betreut, um letztlich, also so lange betreut, bis er den Dank der Betroffenen bekommt, da passiert was, was nicht gut ist. Also die, wie soll ich sagen, die Gratifikation, die Wertschätzung für den Einsatz darf ich nicht vom Betroffenen erwarten, der gar nicht in der Lage ist dazu. Und da entstehen, das ist auch eine Art von Übergrifflichkeit, wenn ich mich versuche, in der Situation unentbehrlich zu machen und eben nicht ein Gespür dafür habe, was das heißt, die Handlungsfähigkeit betroffener Menschen wiederherzustellen. Das heißt, die gute Betreuung, so möchte ich das mal provokant formulieren, die gute Betreuung macht sich selber überflüssig, weil der Betroffene selber wieder für sich und sein Leben sorgen kann und für das sorgen kann, was in seiner Umgebung passiert. Und das ist paradox. Also die gute Betreuung macht sich selber überflüssig. Die gute Betreuung ist nicht die, die länger dauert, sondern die der Betroffene dann nicht mehr braucht, weil sie ihn in die Selbstständigkeit bringt, in die Handlungsfähigkeit bringt und nicht in der Abhängigkeit. Das sind so Aspekte, die mir da auch in der Ausbildung extrem wichtig sind. Und wer da wenig Wahrnehmung dafür hat und mit solchen Vorstellungen, Ideen wenig anfangen kann, der, denke ich, kann auch in der psychosozialen Akuthilfe regelrecht gefährlich werden für betroffene Menschen, die, wie gesagt, besonders geschützt werden müssen, weil sie dazu selber nicht so in der Lage sind, weil sie einfach aufgrund der psychotraumatologischen Veränderung sehr vulnerabel sind in der Situation.
Jetzt hast du gerade gesagt, das ist methodisch vielleicht gar nicht so clever, dass wir jetzt über die negativen Aspekte sprechen. Also da gebe ich dir sogar recht, aber was natürlich dadurch sehr deutlich wird, ist, weil du kannst es ja umdrehen und sagen, okay, was muss ich denn daraus ableiten, was wäre dann richtig? Und ich finde, das zeigt schon nochmal, dass, also ich habe ja selbst die Haltung, dass ich glaube, dass es ein Ehrenamt ist, das jeder und jede machen kann oder die allermeisten zumindest, weil man ganz viel lernen kann, weil es eben ja auch ganz viel darum geht, sich selbst zu reflektieren und einfach auch diese Frage zu stellen, hey, brauche ich es gerade für mich oder für jemand anderen? Und darüber kannst du ja ganz viel lernen. Und trotzdem finde ich das total wichtig, eben auch zu sagen, es ist aber kein Ehrenamt, das du einfach mal machst, weil du es irgendwie einmal kurz gesehen hast und dachtest, oh, das finde ich aber cool, was die machen, da gehe ich auch mal ran, sondern das hat ja mit einem permanenten Reflexionsprozess und einem permanenten Besserwerden, Weiterentwickeln und vor allem sich selber auch immer wieder zu hinterfragen zu tun, um eben genau für mich nach einem Einsatz auch rausgehen zu können und zu sagen, war ich hier hilfreich oder sind hier vielleicht auch Aspekte passiert, wo ich sage, boah, da haben wir vielleicht eher dazu beigetragen, dass die Betroffenen hilflos geblieben sind und mussten deshalb noch eine Stunde länger bleiben oder sind deshalb noch eine Stunde länger geblieben.
Genau. Also es ist grundfalsch, mit einer Haltung in die Situation reinzugehen, bleiben Sie mal ruhig sitzen, wir regeln jetzt alles für Sie. Ja, das ist grundfalsch. Hört sich irgendwie eben, das ist dann vielleicht intuitiv plausibel an, aber es ist grundfalsch, wenn wir das in der psychosozialen Akuthilfe umsetzen. Also von daher haben wir sowohl in der Ausbildung, denke ich, viel Verantwortung, aber auch natürlich in der Durchführung des Dienstes, weil die Kolleginnen und Kollegen in der psychosozialen Akuthilfe dürfen keine Einzelkämpfer werden oder sein, sondern das ist wichtig, dass transparent ist, was sie tun, dass sie, wie du das richtig sagst, immer wieder in der Lage sind zu reflektieren, was passiert hier eigentlich in der Situation, welche Möglichkeiten habe ich, die Situation zu gestalten und welche Ziele setzen wir hier eigentlich gerade um? Also weshalb sind wir hier beim Betroffenen und welche konkreten Ziele verbinden wir damit jetzt im Rahmen der psychosozialen Akuthilfe?
Hat sich das, also von 1994 bis jetzt, heute, wo wir aufzeichnen, 2025, liegen 30 Jahre dazwischen, ein bisschen mehr als 30 Jahre sogar. Hat sich das verändert, würdest du sagen, die Art und Weise der Betreuung zu deinen allerersten Einsätzen, von deinen allerersten Einsätzen zu denen, wie wir sie heute machen oder wie du sie heute machst?
Ja, an der einen oder anderen Stelle konnte ich und musste ich dazulernen. Ich würde sagen, das ist bis heute nicht abgeschlossen. Also das bleibt ein ständiger Lernprozess. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund liegt darin, dass leider in diesem Arbeitsfeld Forschung extrem schwierig ist. Ein Kollege hier in München, den ich sehr schätze, der hat ja jetzt am Lehrstuhl für klinische Psychologie und Psychotherapie, also genau an dem Lehrstuhl, mit dem ich das vor über 30 Jahren ja schon konzipiert habe, da ein großes Forschungsprojekt initiiert und durchgeführt. Das hat wieder auch gezeigt, wie schwierig das ist, in dem Bereich zu forschen. Also wir wissen, und zwar nicht nur in Deutschland, wir wissen weltweit noch relativ wenig eigentlich zu diesem Zeitraum, den wir in der Fachsprache als peritraumatisch bezeichnen. Also was bei betroffenen Menschen in den ersten Sekunden, Minuten, Stunden, vielleicht auch Tage nach so einem Ereignis eigentlich passiert und wie wir sie in der guten Weise unterstützen können. Da gibt es Expertenmeinung. Die, denke ich, sind auch wirklich wichtig, aber das ist natürlich jetzt, was den wissenschaftlichen Status angeht, würde ich mir da noch mehr wünschen. Wie wirkt denn eigentlich das Verabschieden vom Leichnam, von dem verstorbenen Menschen auf den Betroffenen, auf die Hinterbliebenen? Wo könnte es vielleicht auch Schaden zufügen, wenn es entsprechend vielleicht noch falsch gemacht wird? Was ist denn überhaupt falsch und richtig in diesem Arbeitsfeld? Also das heißt, wir wissen leider immer noch relativ wenig, und da, wo wir neue Dinge erfahren und lernen, lernen wir alle. Und manche Intuition, die ich damals hatte, hat sich tatsächlich als falsch herausgestellt oder als zumindest korrekturbedürftig, oder auch die Akzentuierung da auch nochmal anders zu setzen. Also das, da sind wir, ich denke, da lernt niemand aus. Also das würde mich sehr stutzig machen, wenn jemand nach 3 Jahren oder auch nach 30 Jahren Einsatzerfahrung sagt, ich kann das jetzt. Also das würde ich mir nicht zutrauen zu sagen. Ich habe relativ viel Erfahrung, aber aus gutem Grund sagt man ja in der Wissenschaft auch manchmal, dass Erfahrung auch dumm macht. Und zwar, sie macht deswegen dumm, weil ich meine, eine Situation zu identifizieren. Und ich brauche immer auch eine Offenheit für das jeweils Besondere in der Situation. Und da jeder Mensch das jeweils Besondere ist und erst recht die Umstände, in denen ich hier tätig werde, braucht es auch immer, also ich möchte es mal so formulieren, ein bisschen paradox formulieren, so eine positive Art der Verunsicherung. Man kann es auch als Respekt bezeichnen vor der Situation. Also dass ich immer auch offen bleibe für das jeweils andere der Situation. Da kann es gar nicht anders sein, als dass ich da immer lernender bleibe auch. Was nicht heißt, dass bestimmte Grundüberzeugungen jetzt fundamental über den Haufen geworfen worden wären. Das würde ich so nicht sagen. Also das ist nicht schlechterdings völlig anders geworden, aber wir sind da immer noch weiter am Ausdifferenzieren, immer noch weiter am Lernen. Stichwort interkulturelle Kompetenz. Was mache ich denn in den Situationen, die interkulturell eine Relevanz haben und so weiter und so weiter. Da gibt es so viele spezielle Fragestellungen, die in den letzten Jahren da zunehmend auch in den Fokus geraten sind, wo wir uns spezielle Expertise auch holen müssen. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die ganz speziell sich um die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen kümmern, die im Blick haben, auch Forschung dazu machen. Gerade in dem Arbeitsfeld, würde ich sagen, komme ich im Großen und Ganzen natürlich zurecht, aber wenn es um die Besonderheiten von Betreuungssituationen bei Kindern und Jugendlichen geht, da bin ich überhaupt kein Experte, also da bin ich immer lernender auch. Und
ich finde, du sprichst damit eine wirkliche Grundkompetenz auch nochmal an, über die wir auch schon gesprochen haben. Das ist so diese, ich nenne es häufig Reflektiertheit oder die Fähigkeit zu reflektieren, aber es geht ja viel mehr, es ist ja auch eine Offenheit, weil genau was du gerade angesprochen hast, da sehe ich auch eine große Gefahr drin, und da habe ich mich selber auch schon ertappt bei, ne? Also du fährst in den Einsatz und liest den Tod im häuslichen Umfeld, liest, das war ein 78-jähriger Patient, sage ich jetzt mal. Da könnte man mit all der Erfahrung, die man aus seinen, was weiß ich, wie viel 100 Einsätzen gesammelt hat, natürlich sagen, ja, in einer Stunde sind wir da raus, weil das ist schnell geklärt. Und das mag auch in den allermeisten Fällen dann genau so sein, aber ist damit schon reinzugehen und in dieser Annahme zu sein, ich bin in einer Stunde wieder da, ist total falsch, weil du fängst ja dann irgendwann auch an, eine Blaupause draufzulegen,
genau,
die du in diesen Situationen einfach nicht geben kann, weil du weißt nicht, wie reagieren die Betroffenen. Schicken sie dich vielleicht an der Tür schon weg und dann ist es total in Ordnung, oder sitzt du 4 Stunden später immer noch da, weil es wirklich einen hohen Bedarf gibt. Und da, glaube ich, muss man auch wirklich immer reflektiert bleiben. Und deswegen fand ich diese Frage so spannend. Kannst du sagen, so was hat sich in den letzten 30 Jahren verändert? Weil ich glaube, es ist nicht so wie mit einem technologischen Fortschritt, den man adaptieren kann, so, beziehungsweise, nee, es wird einfach ein permanenter Fortschritt, eine permanente Weiterentwicklung, die auch einfach nicht abzuschließen ist, sondern es wird auf alle Zeit, glaube ich, so weitergehen.
Also und diese fundamentale grundsätzliche Offenheit, die brauche ich ja nicht nur im rettungsdienstlichen Einsatz, sondern die brauche ich genauso im Einsatz der psychosozialen Akuthilfe. Und am gefährlichsten sind die Kolleginnen und Kollegen in der psychosozialen Akuthilfe, die sagen, kenne ich schon. Ja, also denen das Einsatzstichwort weiß, die das Einsatzstichwort kennen und dann meinen, alles zu wissen. Das ist, wie du das gerade beschrieben hast, das hast du sehr schön beschrieben, ja. Das ist also auch die Einsatzsituation, die wir am häufigsten haben, wie du sie gerade beschrieben hast, auch die bringen tatsächlich immer wieder Neues und Überraschungen.
Andreas, eine Sache, die mich persönlich sehr interessiert, ist, du hast das jetzt schon gesagt, über 30 Jahre, du weißt wahrscheinlich die Zahl deiner Einsätze nicht, das wird wird vierstellig sein, schätze ich mal.
Ja, ist vierstellig,
und ja. Das ist ja total abgefahren. Wie hast du es selbst geschafft, das auszuhalten, über Tausende von Einsätzen immer wieder mit Krisen in Kontakt zu kommen?
Das ist eine gute Frage. Also das, was mich sehr stark sein lässt, wir sprechen heute von Resilienz, also was meine Resilienz sehr unterstützt und fördert, ist so eine Wahrnehmung dafür, und ich glaube, das ist das, was auch viele Einsatzkräfte in dem Arbeitsfeld kennen und was auch viele Einsatzkräfte in dem Arbeitsfeld übrigens auch schützt. Es macht wirklich Sinn. Es macht wirklich Sinn. Also in dieser Situation von Ohnmacht und Hilflosigkeit, in der Situation von plötzlichem Tod, etwas dazu beitragen zu können, dass das Schlimme, das nicht verhindert werden konnte, nämlich der Tod eines Menschen, dass es nicht bei diesem Schlimmen bleibt. Ich formuliere es mal ganz reduziert, ja. Also mir geht es jetzt hier nicht um die Verhinderung schwerer gesundheitlicher Folgeschäden und solche Formulierungen, sondern mir geht es jetzt wirklich mal um das ganz Reduzierte. Aber ich mache die Erfahrung, dass meine Präsenz in dieser Situation tatsächlich Sinn macht, wirklich Sinn macht. Warum macht sie Sinn? Weil ich eine Intuition, weil ich eine Wahrnehmung habe, jenseits von empirischen Daten, jenseits von Forschung, dass ich Betroffene am Anfang erlebe, die oft dadurch gekennzeichnet sind, dass sie sehr handlungsunfähig, komplett einer Situation ausgeliefert sind, nämlich die Situation, die da gerade passiert, und die ich dann, wie du das richtig sagst, vielleicht nach einer halben Stunde, vielleicht aber auch erst nach 2,5 oder 3 Stunden tatsächlich handlungsfähig wieder erlebe. Also ich werde Zeuge einer sehr raschen Veränderung dieser Menschen, und zwar von völlig betäubt sein, völlig, wie soll ich sagen, dieser Situation ausgeliefert sein, hin zur Fähigkeit wieder gestalten zu können, verbalisieren zu können, was passiert ist, also ins Wort bringen zu können, was passiert ist und so weiter. Und das macht Sinn. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diese Erfahrung von Sinn, die trägt mich in den Situationen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite stelle ich aber auch fest, dass diese 30 Jahre oder über 30 Jahre Einsatzerfahrung in dem Feld auch andere Seiten haben. Gerade jetzt auch im zunehmenden Alter, ich bin jetzt 62 Jahre alt, ich merke, dass mir manchmal Einsätze länger nachgehen wie früher, dass sie mich beschäftigen. Und zwar nicht, weil was falsch gegangen ist oder weil ich etwas nicht habe umsetzen können, sondern weil ich merke, es brennen sich manchmal bestimmte Bilder ein, die mich begleiten, die mich länger begleiten, als das früher der Fall war. Es sind bestimmte Szenen, die mir länger nachgehen. Und das wissen wir aus der Forschung. Das habe ich früher noch als junger Mensch, habe ich das ja immer auch selber in Vorträgen immer wieder auch betont. Das Alter korreliert mit, also umso andersrum formuliert, umso älter man wird, umso weniger ist man belastbar in dem Bereich. Jetzt muss ich nicht überrascht sein, dass es auf mich auch zutrifft. Das heißt, ich merke schon, dass diese Erfahrung, dass ich mit dieser Erfahrung auch mit viel Respekt umgehen muss und von daher auch mich jetzt nicht mehr so häufig wie früher diesen Situationen aussetze.
Wie gehst du damit um, wenn du genau merkst, es brennen sich Bilder ein, es lässt dich nicht mehr sofort los, wie beispielsweise früher?
Ich gehe pfleglicher mit mir um, ich achte mehr auf Ruhezeiten, ich achte schlicht und ergreifend auch darauf, dass ich mich nicht allzu oft exponiere. Früher musste ich auch einfach sehr viele Einsätze fahren, weil wir noch wenig Kolleginnen und Kollegen hatten. Das habe ich aber auch dann noch gerne gemacht. Das hat ja auch eben den Fundus an Einsatzerfahrung auch dann gebildet. Das ist also, hat was sehr Gutes. Heute fahre ich nur noch wenige Dienste. Ich bleibe so ein bisschen dran und möchte da auch ein bisschen dran bleiben an der Thematik. Also ich möchte nicht nur als Funktionär oder Ausbilder über Dinge reden, denen ich mich selber nicht mehr aussetze. Das heißt also, ich setze mich dem hin und wieder aus, aber sparsamer, also regulierter. Ja, aber das ist jetzt eher so eine persönliche Frage. Ich denke, wenn man so an die 60 herum wird, Jahre alt wird, dass da bin ich, stehe ich auch ganz sicher nicht alleine da, also mit Kolleginnen und Kollegen, die in einem ähnlichen Alter sind, denen geht es ganz ähnlich und das ist ja nichts Negatives eigentlich, ja, sondern es ist halt einfach so, ja, das gehört mit dazu. Ich habe auch immer wieder Kolleginnen und Kollegen erlebt in der psychosozialen Akuthilfe, die schon sehr viel früher gesagt haben, schon nach ein paar Jahren gesagt haben, das war jetzt eine wichtige Zeit für mich, aber es reicht jetzt auch. Ja. So, und das kann ich völlig nachvollziehen und das darf auch so sein. Das ist nicht ein Ehrenamt oder auch, wenn man es hauptamtlich macht, ein Beruf, den man automatisch ein Leben lang macht, sondern da gibt es auch unterschiedliche Aspekte und mit etwas mehr Distanz, wie die wir zum Beispiel jetzt hier im Rahmen unseres Gespräches haben, da merke ich, da stehe ich mir sehr gut zur Verfügung. Das ist auch okay. So, das passt also auch in der Ausbildung oder in anderen Bereichen.
Du hast gesagt, das ist eine sehr persönliche Antwort und da stimme ich dir zu. Und trotzdem glaube ich, dass das eine ganz, ganz wichtige Antwort ist. Denn es geht, finde ich, in diesem Dienst auch darum, sich das auch einzugestehen und tatsächlich auch für sich selber klarzukriegen, dass das möglicherweise, merke ich irgendwann, dieses Ehrenamt passt jetzt gerade nicht mehr in meine Lebenssituation, genau, weil ich beispielsweise nicht mehr mit der nötigen Ruhe in Einsätze gehen kann, weil es mich zu lange beschäftigt und gar nicht mal im Sinne von, es brennt sich ein, aber so, ich denke sehr lange über Einsätze noch nach und so weiter. Und dann finde ich das nämlich total wichtig und das, finde ich, gilt auch in jedem privaten Kontext. Weißt du, wenn du als Freund irgendwie plötzlich in so eine Situation kommst und in Anführungszeichen betreust, auch da gilt es, finde ich, ja total drauf zu achten und zu gucken, kann ich das gerade leisten oder kann ich es nicht leisten und das auch zu kommunizieren, wenn es gerade nicht geht.
Genau. Da nochmal mehr, also das möchte ich unbedingt verstärken wollen, weil im privaten Kontext habe ich nicht die Möglichkeiten, mich zu distanzieren. Dann ist der Einsatz nicht zu Ende, wenn ich aus der Wohnung rausgehe oder aus der Einsatzsituation rausgehe, sondern das begleitet mich nochmal in einer ganz anderen Weise. Und wenn das allzu privat wäre, also wenn das in meinem sozialen Nahfeld passiert, könnte das auch sein, dass ich mal eine Zeit lang gar nicht mehr in der Lage bin, überhaupt Einsätze zu fahren, weil das ist nicht mehr der Einsatz, in den ich hineingehe und aus dem ich dann auch wieder rausgehe, sondern es bleibt etwas dann da bei mir hängen, was ohne weiteres, also was leicht dazu führen kann, dass ich diese Arbeit nicht mehr machen kann. Für mich war das meine ganze Berufstätigkeit hindurch immer, hatte ich da eine gewisse Aufmerksamkeit auf einen möglichen Plan B. Also wenn ich eben nicht mehr distanziert über Psychotraumatologie reden kann, sondern ich merke, das holt mich selber ein, weil ich selber Betroffener bin, dann hätte das immer sein können, dass ich von jetzt auf sofort und kann auch jetzt noch sein, mein Tätigkeitsfeld deutlich verschieben muss. Also wenn es in meinem sozialen Nahfeld nicht selber Betroffener werde, dann bringe ich da nicht mehr die Distanz rein, die notwendig ist, zum Beispiel für so ein Gespräch, wie wir es jetzt hier führen.
Andreas, jetzt bist du zweifelsfrei jemand, also man muss es vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, du hast die Krisenintervention, die psychosoziale Akuthilfe in Deutschland gegründet. Das gab es vorher nicht. Also du bist in ein Feld gestoßen, wo es vorher nichts gab. Und du hast sie jetzt, das kann man auch, glaube ich, wirklich in aller Deutlichkeit sagen, in den letzten 30 Jahren extrem geprägt. Auf Landesebene, auf Bundesebene, für viele Standards gesorgt und so weiter. Gibt es für dich noch sowas, wo du sagst, da würde ich sie gerne in den nächsten 30 Jahren noch hingehen sehen, also so eine zukünftige Entwicklung?
Naja, du hast jetzt sehr freundlich formuliert, was da entstanden ist durch diese Idee damals. Ich sehe es deutlich kritischer. Ich muss auch feststellen, das hat ein bisschen vielleicht einen Pathos, wenn ich das jetzt so formuliere, aber ich möchte es einfach mal provokant auch dagegen stellen. Ich bin ja auch an vielen Punkten, das darf man nicht übersehen, auch wirklich gescheitert. Also ganz zentral ist für mich der Aspekt, dass seit über 30 Jahren nicht nur in München, nicht nur in Bayern, nicht nur in Baden-Württemberg bei dir, sondern bundesweit Krisenintervention, also psychosoziale Akuthilfe über die Rettungsleitstellen disponiert werden, also alarmiert werden und disponiert werden. Das ist richtig so und das muss so sein. Aber es ist das einzige Tätigkeitsfeld, das seit über 30 Jahren 0,0 gesetzliche Normierung hat, also überhaupt keine gesetzliche Grundlage hat. Natürlich gibt es Selbstverpflichtungen in dem Bereich. Du hast ja implizit vorhin schon in deiner Frage so einen Bereich der Selbstverpflichtung angesprochen, nämlich was die Inhalte der Ausbildung angeht. Das ist aber alles nicht kontrollierbar und nachvollziehbar. Und es fehlt in diesem Arbeitsfeld einerseits eine gesellschaftliche Wahrnehmung, auf der anderen Seite aber auch eine politische Wahrnehmung. Und das ist für mich tatsächlich schwer erträglich. Also keine Feuerwehr in Deutschland ist denkbar ohne ein entsprechendes Feuerwehrgesetz. kein Rettungsdienst ist denkbar ohne ein entsprechendes Rettungsdienstgesetz. Das gilt für die Polizei genauso, für das THW, für alles, was im Bereich der Gefahrenabwehr passiert. Wir müssen sehen, dass die Feuerwehren so in Bayern seit 170 Jahren ihren Dienst tun. Also Hab und Gut in Deutschland im Bereich der Gefahrenabwehr wird seit, ich weiß nicht, wie das deutschlandweit im Schnitt ist, aber seit 150 plus minus 170 Jahren wahrgenommen. Wir haben seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland eine Notfallmedizin, einen Rettungsdienst, der sich zunehmend ausdifferenziert. Also da geht es um die Vitalfunktion, um die notfallmedizinische Versorgung von Menschen. Und mein Projekt oder unser gemeinsames Projekt, das ist ja durchaus nicht nur mein Thema, sondern wenn das nicht ein Thema gewesen wäre, das im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße liegt, dann wäre das ja nicht, hätte das niemals von so vielen Menschen übernommen werden können. Ich hatte damals die Möglichkeit, einen Impuls zu geben. Aber unser Projekt besteht ja darin, Aspekte des Psychosozialen in die Gefahrenabwehr hineinzutragen. Nachdem Hab und Gut gesichert ist, nachdem die körperlich-medizinische Seite durch den Rettungsdienst im Blick ist, geht es ja darum, genauso wie die Notfallmedizin nimmt ja nur einige wenige Aspekte aus dem Gesamtfeld der Medizin hinein in die Notfallmedizin. Also das sind ja nur einige wenige Aspekte der Medizin, die in der Notfallmedizin relevant ist. Genauso gilt es für uns in der psychosozialen Akuthilfe. Das sind ja aus der Vielzahl psychosozialen Handelns und aus der Größe des psychosozialen Wissens nehmen wir ja nur einige wenige Aspekte raus, die für die Gefahrenabwehr relevant sind. Und es ist uns nicht gelungen, mir nicht gelungen, dafür zu sorgen, dass diese psychosoziale Dimension der Gefahrenabwehr tatsächlich sich verlässlich etabliert. Und das ist aus meiner Sicht nicht anders möglich als über eine gesetzliche Normierung. Und die ja nur die Faktizität beschreibt, also die beschreibt, was passiert, nämlich dass psychosoziale Akuthilfe tätig wird und dass sie über die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr disponiert wird in Deutschland. Und das ist ja das, was passiert. Also da muss man nicht viel verändern. Was man sicher verändern müsste, sind die finanziellen Ressourcen. Hier passiert sehr viel im Ehrenamt. Das ist gut und muss auch so bleiben. Allerdings bin ich der Auffassung, dass Ehrenamt in so einem anspruchsvollen Tätigkeitsfeld durch Hauptamt flankiert werden muss. Nicht im Sinne einer Konkurrenz, ganz und gar nicht, aber überall da, wo qualifiziertes Ehrenamt gefordert ist oder erforderlich ist, braucht es eine hauptamtliche Anbindung, um tatsächlich gut auch arbeitsfähig zu sein. Das sehen wir in allen Feldern differenzierter, komplexerer Ehrenamtlichkeit, zum Beispiel im Hospizbereich auch, wo es um den langsamen Tod geht. Also das heißt, da ist noch viel Luft nach oben. Ein Bereich habe ich schon angesprochen, das ist der Bereich der Forschung. Aber eigentlich würde ich sagen, ist das Kernanliegen tatsächlich die fehlende gesellschaftliche Anerkennung, die sich in einer gesetzlichen Normierung dieses Arbeitsfeldes ausdrücken würde. Denn wenn es gesellschaftlich eine andere Wahrnehmung gäbe gegenüber der Realität des plötzlichen Todes, der etwa 20-25% aller unserer Todesfälle immerhin in Deutschland ausmacht, also das heißt gesellschaftliche Realität ist, dann denke ich, ist es das, was in der nächsten Zeit, in den nächsten 30 Jahren hoffentlich schon deutlich früher passieren wird und passieren muss, auch um letztlich die Qualität sicherzustellen, die es in diesem Arbeitsfeld braucht, weil es muss so sein, dass nicht nur da, wo gerade ein KIT-Mitarbeiter im Dienst ist, tatsächlich eine qualifizierte Betreuung stattfindet, sondern auch da, wo Menschen das brauchen, ohne dass so ein Mitarbeiter gerade im Dienst ist. Das heißt also, wir brauchen eine Sicherheit der Strukturen, eine Verlässlichkeit der Strukturen, dass jeder Mensch mit dem Bedarf auch tatsächlich die Betreuung bekommt, die er braucht, die ihm zusteht. Dann das ganze Stichwort Großschadenslagen, Katastrophen und so weiter. Also da ist noch viel Luft nach oben. Aber das wäre so für mich der wichtigste Punkt, dass aus der Faktizität der Integration psychosozialer Kompetenz in die Gefahrenabwehr dann auch tatsächlich eine gesetzliche Norm werden kann oder werden muss.
Können wir uns darauf verlassen, Andreas, dass du, solange du noch aktiv bist in der psychosozialen Akuthilfe, dich auch weiter dafür einsetzt und genau das vorantreibst?
Sonst würde ich mit dir jetzt hier nicht sprechen, ja. Das ist also für mich tatsächlich eine wichtige Motivation. Wobei, ich habe es über so viele Jahre erfolglos versucht und es ist wichtig, dass da jetzt junge, unverbrauchte, kreativere Menschen nachkommen, die vielleicht diesen Weg erfolgreicher gehen können, als es mir möglich war.
Andreas, ich möchte mich für den Moment ganz recht herzlich für das Gespräch bedanken. Ich finde, dass du sehr, sehr tolle Einsichten nochmal geteilt hast als jemand, der das Feld lange prägt, der es aber auch eben aktuell noch prägt und auch so ein bisschen uns einen Einblick geben konntest, was so deine Positionen sind. Und jetzt hast du gerade einen Punkt schon angesprochen, die sogenannten Großschadenslagen. Und da darf ich schon mal ankündigen, dass wir uns auf jeden Fall wieder hören werden in diesem Podcast und dass wir nochmal sprechen werden, unter anderem eben auch über diese Notwendigkeit einer gesetzlichen Regulierung, Stichwort Großschadenslage. Da kann man beispielsweise das Ahrtal nennen, über das wir mal sprechen können. Man kann aber auch den Begriff Terror an der Stelle mal erwähnen, wo wir eben genau über so eine gesetzliche Normierung mal sprechen können. Deswegen, das darf ich an der Stelle schon mal ankündigen, dass du also nicht das letzte Mal Gast gewesen sein wirst. Aber für den Moment auf jeden Fall nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke. Und für mich ist das irgendwie auch was Besonderes, mit demjenigen zu sprechen, der das gegründet hat und der damit vor über 30 Jahren dafür gesorgt hat, dass ich heute dieses Ehrenamt machen kann. Das finde ich was durchaus Besonderes.
Flo, ich danke dir für das Gespräch, für deine guten Fragen und für die Kompetenz, die du in diesem Arbeitsfeld hast, die dazu wesentlich beiträgt, dass wir überhaupt auf diesem Niveau miteinander hier jetzt ins Gespräch kommen konnten. Vielen Dank dir.
Ihr habt es gehört. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich mit Andreas Müller-Zyran gesprochen habe. Es gibt viele weitere Themen, die in Sachen psychosoziale Akuthilfe noch besprochen werden können. Zum Beispiel das Thema der gesetzlichen Normierung. Für die heutige Folge danke ich Andreas jedoch erstmal dafür, dass er mit mir den Sprung zurückgemacht hat zur Gründung der Krisenintervention und für die ganzen Einblicke, aber auch die Ideen für die weitere Entwicklung, die Andreas heute geteilt hat. Und ich bedanke mich natürlich bei euch dafür, dass ihr hier reinhört und diesen Podcast unterstützt. Folgt Und plötzlich Krise gern auch bei Instagram und helft so, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Außerdem bekommt ihr dann immer alle Neuigkeiten rund um Und plötzlich Krise mit. Vielen Dank fürs Reinhören. Hier geht's in 2 Wochen weiter und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut.